Willkommen bei den Datenschutzplaudereien. Aktuelles, Bemerkenswertes und Persönliches rund um den Datenschutz und verwandte Themen.
Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Heute in der Datenschutzplauderei begrüße ich den Ioannis Martinis als Spezialgast, aber auch als Wiederholungsgast. Herzlich willkommen, Ioannis. Schön, dass du heute Zeit nimmst.
Ja, schön, dass ihr nochmal dabei seid. Danke. Hoi, Martin.
Ioannis, ich freue mich, dass du dabei bist, weil ich will mit dir einmal mehr über LegalTech reden. Jetzt, ich glaube, du bist sehr bekannt, aber wahrscheinlich kennen dich trotzdem noch nicht alle aus dem Publikum. Was ist das Wichtigste, was man über dich wissen sollte, gerade auch mit dieser LegalTech-Brille?
Ja. Ja, vielleicht, dass ich mich seit sehr langer Zeit mit LegalTech auseinandersetze, Technologisierung vom Rechtsmarkt, ich würde sagen, so seit 10, 15 Jahren schon. Ich leite den Bereich Innovation und LegalTech bei der Coop Rechtsschutz, bin Lehrbeauftragter an der HSG und Studiengangsleiter vom CIS LegalTech an der HWZ. Ja, und es hat mich wirklich sehr interessiert mit dem Thema Technologie und der Schnittstelle zwischen Recht und Technologie. Das hat sich mich dort sehr gerne auseinander.
Wir haben in dem Podcast zuletzt vor rund 2,5 Jahren über das Thema geredet. Also wer will, gerne nochmal reinhören. Aber vielleicht jetzt zum Einstieg, Ioannis, was hat sich eigentlich seither bei LegalTech alles da? Was hat sich geändert? Ist die Welt eine ganz andere heute?
Ja, die Welt ist schon ein bisschen andere heute, wenn man so will. Wir haben in den letzten 2,5-3 Jahren natürlich einen grossen Booster gehabt. Das ist Künstliche Intelligenz, Gen-AI, ChatGPT und Co., die einen richtigen Push gegeben haben. Ich sage jetzt mal, bei der ersten Hype-Welle 2015, 2016 haben alle gewusst, da könnte irgendetwas sein mit Technologie und Recht, aber so richtig daran glaubt. Hat eigentlich nur eine kleine LegalTech-Bubble. Und ja, ich würde sagen, November 2022 ChatGPT und die folgenden Monate haben schon gezeigt, da kommt etwas, das wirklich den Kern von der Jurisprudenz tangiert. Ja, etwas, das mit Sprache sehr versiert kann umgehen und wo wahnsinnig spannend ist.
Ja, es ist verrückt, du hast gesagt, November 2022, wo so die erste, sage ich mal, brauchbare ChatGPT-Version rausgekommen ist, also basierend auf GPT 3.5. Ich weiss es nie, aber wenn man zurückschaut, denke ich, ist schon lange her, aber so viel Zeit ist auch noch nicht vergangen. Was ist denn jetzt heute, wenn man das anschaut, wo wird denn LegalTech heute eigentlich produktiv eingesetzt und nicht nur, sage ich, experimentell oder im Hype, sondern ja, wo wird damit, sage ich, auch wirklich auf der Nutzerseite Geld verdient?
Also ich würde sagen, mittlerweile hat es sich bei gewissen Bereichen schon etabliert. Ich sage es mal bei der Vertragsinteraktion, bei der Vertragsprüfung, da wird LegalTech schon länger eingesetzt und natürlich ist jetzt jedes LegalTech-Unternehmen AI-powered, wenn man so will, oder? Das heisst, überall gibt es grosse Sprachmodelle, die man reingehängt hat und darum hat sich schon ein bisschen etwas da. Ich würde sagen, Vertragsanalyse, Vertragsprüfung, juristische Recherche, wo ja vorher auch eher ein bisschen undenkbar war, da ist auch viel passiert. Fallanalyse, gerade bei sehr grossen Fällen mit sehr vielen Akten, sehr viel Content. Und schon erste Versuche von der automatisierten Rechtsberatung. Das hat man sich vor 3-4 Jahren auch noch nicht erträumen können. Wir haben den Beobachter-Rechtsratgeber zum Beispiel, der mit kuratiertem Content trainiert worden ist. So Sachen sind jetzt einfach da und gar nicht so schlecht.
Du sagst es, gar nicht so schlecht. Ist das denn gut genug im Rechtsbereich? Weil ich frage natürlich, vielleicht auch ein bisschen mit den anwaltlichen Brüllen, häufig langt gut genug geschenkt, wie häufig im Leben. Aber man hat da ganz viele Situationen, wo das vielleicht eben nicht gut genug ist. Vielleicht auch mit Blick auf die Regulierung, wo gerade Anwältinnen und Anwälte unterliegen. Man könnte ja als Anwältin und Anwälte im Gegensatz zu einem LegalTech-Anbieter nicht unsere Haftung ausschliessen. Wir haben jenste Sorgfaltspflichten, wenn die Aufsichtsbehörden, wie sie im Nacken sitzen und vielleicht nicht so ein grosses Verständnis haben für moderne Technologien. Wie siehst du das?
Das ist richtig. Ich glaube auch, dass so ein 2080 nicht reicht im juristischen Kontext, sondern dass halt das, was dann rauskommt, wirklich muss verheben. Und darum glaube ich auch nicht, dass der Anwalt, die Anwältin einfach so obsolet wird. Ich glaube aber, dass wenn man die KI-Tools, die es jetzt schon gibt, mit einem Human Layer versieht, dass man sagt, es gibt immer noch einen Mensch, der zwischen Maschine und Klientin, Klient steht, dann glaube ich, gibt es schon einen ganz grossen Push. Gerade wenn es darum geht, zeitaufwendige Arbeit zu machen, dass man schneller in einer hohen Qualität quasi die Beratung kann erteilen. Aber ich bin sehr stark dafür, dass man den Human Layer noch ein bisschen beibehaltet. Ich würde sagen, da wird sich wahrscheinlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren nicht so wahnsinnig viel verändern.
Johannes, du bist ein höflicher Mensch. Wie überhaupt viele Leute in dieser Legal-Tech-Szene wird immer betont, man will die Anwältinnen und Anwälte oder die menschliche Arbeit nicht abschaffen. Gleichzeitig da Human in the Loop. Also ich glaube, es ist heute wirklich häufig noch erforderlich. Vielleicht bleibt es auch dauerhaft erforderlich. Das sehen wir dann, ich weiss es nicht. Das ist die Frage der Anforderungen, die man hat. Aber der menschliche Faktor, was du jetzt ja beschrieben hast, ist doch eine sehr anspruchsvolle Rolle, nach meinem Verständnis.
Das ist in der Tat eine sehr anspruchsvolle Rolle. Und ich glaube, es gibt genau bei dieser Rolle von der Anwältin und vom Anwalt, da gibt es grössere Verschiebungen, als man sich das die letzten 10, 20 Jahre vorgestellt hat. Ich glaube, in den letzten 3, 4'000 Jahren haben wir immer etwas das Gleiche gemacht. Da hat es noch nicht so viele Veränderungen beim Beruf von der Anwältin oder vom Anwalt. Und jetzt glaube ich schon, dass wir, sagen wir mal, eine kleine Aufteilung werden erleben, was der Anwaltsberuf angeht. Ich glaube nämlich, dass es so 3 neue Rollen gibt, die sich werden stärker herauskristallisieren. Das ist ein bisschen der Legal Engineer. Das sind die Leute, die näher bei der Technologie sind. Dann haben wir so ein bisschen der Legal Strategic Advisor. Der ist ein bisschen näher beim Geschäftsgeschehen, oder? Mit Business Know-how. Und dann werden wir wahrscheinlich den Validator sehen, den Legal Validator. Das wird die Person sein, die halt die Ergebnisse, die KI uns liefert, validiert, Haftung unter Umständen übernehmen muss, für das und dafür sorgt, dass da nicht Halluzinationen in die Beratung einfließen. Das sind so 3 Berufsbilder, die ich sehe, die, ich glaube, fast unvermeidbar werden in der Rechtsbranche halt entstehen, wenn sie nicht schon am Entstehen sind. Ja.
Von wegen Entstehen, Janis, wie kommt man denn zu diesen Berufsbildern? Zum Beispiel das dritte, was du jetzt genannt hast, der Legal Validator. Also was ich zum Beispiel in der Praxis sehr anspruchsvoll finde bei diesen Sprachmodellen, also bei den Ergebnissen von der generativen KI, ist, dass die Modelle sehr stark darauf trainiert sind, überzeugend zu sein, uns wollen zu gefallen. Und wenn man dann so ein Ergebnis überprüft, dann ist das eine, Fehler zu finden. Auf das ist man auch sehr gut trainiert als Juristin oder Jurist. Das andere ist dann aber, das zu finden, was quasi fehlt, vielleicht auch schon auf Sachverhaltsebene. Hast du da gute Tipps?
Ja, also ich glaube, der Validator ist nicht jemand, der einfach das News-Studium abschließt und dann sich da reinstürzt, sondern der Validator, der braucht auch ein Technologieverständnis. Nicht auf der gleichen Ebene, wie das zum Beispiel ein Software-Engineer, ein Legal-Engineer macht, wo die Maschine baut und trainiert. Aber dass man doch versteht, wie funktioniert das genau, wo sind die Hürden, was sind Halluzinationen, wo halluziniert es besonders stark. Wir wissen heute zum Beispiel, dass bei den Zahlen sehr oft zu Halluzinationen kommt. Darum sind oft auch so Gerichtsentscheide, die zitiert werden, nicht richtig. Oder auch Artikel, die zitiert werden, nicht richtig. Und einerseits gibt es auf technischer Ebene die Möglichkeit, das zu lösen. Zum Beispiel mit einem RAG, der auf eine Datenbank zugreift. Man sagt, okay, gewisse Sachen kann man dann direkt via Datenbank validieren. Man muss also nicht aufstehen und irgendein Buch in die Hand nehmen oder irgendwann im Netz recherchieren. Aber der Validator wird sich müssen auch in die Richtung weiterbilden, damit er versteht, wo das im Moment noch so ein bisschen Lücken und Hürden und so beim Zusammenarbeiten mit der Maschine stehen.
Was du jetzt beschrieben hast, Janis, erinnert mich doch wieder an das Gut-Genug-Prinzip. Du hast jetzt einmal Entwickler erwähnt von Software, zumindest indirekt. Und dort hat man ja heute Swipe-Coding mit all den Vor- und Nachteilen. Da frage ich mich jetzt natürlich, ja, bleibt am Schluss nicht primär noch Swipe-Lawyering übrig?
Ich hoffe es nicht, ja. Ich glaube, das reicht wirklich nicht. Vielleicht ist es gut, haben wir das Swipe-Coding als kleinen Hype erlebt im 25, wenn man so will. Weil viele Entwickler sehen, dass es nicht ganz aufgegangen ist, dass komplexer Code von der Maschine generiert wird, wo man dann plötzlich nicht mehr rauskommt, warum es so und nicht anders geht. Und wo man dann viel Zeit, Nerven und Geld muss aufwenden, um quasi all die Fehler wieder zu beheben. Und ich hoffe wirklich nicht, dass das passiert. Ich glaube, Swipe-Lawyering, hey, das ist ein cooler Begriff, das sollte man ein bisschen bespielen, gell? Ich glaube nicht, dass ein Swipe-Lawyering kommt. Was ich mir aber natürlich vorstellen kann, ist, dass sich die Leute vermehrt auch durch KI beraten, ohne zu wissen, was Halluzinationen sind oder was da passieren kann. Und dass man vielleicht auch ja, Fehleinschätzungen oder problematische Situationen werden sehen, in denen sich Laien durch KI direkt beraten, vielleicht auch durch KI-Systeme, die nicht darauf ausgelegt sind, juristische Beratungen zu erteilen. Da sehe ich eher das Problem.
Ja, ich bin übrigens wirklich hin und her gerissen. Das eine ist ja der Zugang zum Recht, das Thema, das ich weiss, wie es beide beschäftigt. Und dann muss man natürlich auch sagen, bei dem Zugang sind ja herkömmliche Methoden ja nicht immer sehr zielführend. Ich erinnere mich zum Beispiel an meine Zeit, als ich beim Zürcher Arbeitsverband, beim ZAF, bei der unentgeltlichen Rechtsberatung tätig war. Da hat man so eine Viertelstunde Zeit gehabt pro rechtssuchende Person. Das heisst, du hast 5 Minuten können zuhören, 5 Minuten Fragen stellen und dann 5 Minuten Einschätzung geben. Und das querbeet. Das habe ich irgendwann dann auch nicht mehr können machen, weil man einfach so Fachkompetenz gewählt hat von der Spezialisierung her. Da geht es natürlich selten irgendwie um Medienrecht, um IT-IP. Aber das ist auch das Beispiel, dass das Ergebnis natürlich nicht immer ideal war. Wenn wir wieder sagen, was ist überhaupt der Vergleichsmaßstab. Dann hingegen so beim Vibe-Coding, auch dort wirklich hin und her gerissen, weil auch ich kann mit dem natürlich Sachen machen, die ich früher nicht können machen oder nicht in dieser Zeit. Also gerade für sich selber kann man sehr schnell Sachen ausprobieren oder mal ein Spiel entwickeln oder was auch immer. Also man kann wirklich Spass haben, ist auch eine Form von Hacking letztlich im guten Sinn. Ich glaube, es geht bei KI vielen so oder auch bei LegalTech. Einerseits ist man fasziniert, dann wieder frustriert, ernüchtert. Es ist so ein bisschen wie der persönliche Hype-Cycle. Wie bist du da unterwegs?
Ja, ich tue natürlich auch alles ausprobieren, was da auf den Markt kommt, wenn man so will. Auch beruflich bedingt, aber auch, weil es mich persönlich sehr interessiert. Auch Vibe-Coding, auch mal schauen, ja, wie schnell kann man eigentlich eine Idee, die man halt im Kopf gehabt hat, umsetzen. Das macht richtig viel Spass, aber es bleibt eben auch auf dieser Ebene. Im Moment ist das etwas, wo man einfach für sich im Privaten kann ausprobieren und damit spielen, aber nicht jetzt im Kontext, dass man dann sagt, okay, das ist jetzt gerade ein super Tool für Rechtsberatung. Du hast das Thema Zugang zum Recht erwähnt, wir können ja da noch ein bisschen bleiben, weil das ja viele, viele Leute beschäftigt. Das ist für einige, die im Studium sind oder Bandius studieren oder so, ist das ja auch so eine Purpose-Frage, oder? Für was macht das eigentlich? Ja, um vielleicht auch Bürgerinnen und Bürgern einen besseren Zugang zum Recht zu ermöglichen. Und das ist ja eines von diesen Versprechen von LegalTech. Und ziemlich am Anfang noch, einen besseren Zugang zum Recht dank Innovation und Technologie. Ich frage jetzt einfach mal zurück. Wie siehst du dort die Entwicklung?
Ja, ich bin nicht so optimistisch, alles in allem. Und zwar unabhängig von KI, sondern einfach mit einem Blick zurück. Also es gibt schon seit Ewigkeiten Bemühungen, den Zugang zum Recht zu verbessern. Und die Bemühungen haben nie wirklich gefruchtet. Und häufig sind sie eigentlich an den rechtssuchenden Menschen gescheitert. Weil die rechtssuchenden Menschen, die verlangen sehr häufig überraschend viel Interaktion mit einer Fachperson. Auch häufig Interaktion, die du als Fachperson selber gar nicht für notwendig haltest. Du musst nicht 2 Stunden über den Fall reden, sondern du könntest nach 10 Minuten zum genau gleichen Ergebnis kommen. Aber ich sage, so ein urmenschliches Bedürfnis. Gleichzeitig ist vielleicht doch ein Anlass zum Optimismus, dass sich die Verhältnisse auch ändern. Also ich glaube, es ist heute viel normaler oder normalisiert worden, gerade auch durch KI-Chatbots, vor allem ChatGPT, dass man eben das Mittel nutzt oder dass heute auch das Ganze mit Voice funktioniert. Also es ist nicht mehr nur schriftlich, man muss nicht mehr besonders gut können schreiben und lesen. Ist immer noch ein Vorteil, aber es ist nicht mehr unbedingt notwendig. Also auch dort, ich weiss es nicht so recht. Ich fände es toll, wenn man den Zugang könnte verbessern könnte. Aber es gibt halt so viel Widerstand. Und jetzt habe ich eigentlich nur über Beratung geredet, sondern dann die Rechtsdurchsetzung. Da hat man schon lange das Thema, liest man im Ausland, oh ja, da hat es irgendwie ein KI-Tool oder einfach das herkömmliche Legal-Tech-Tool zum Einsprache gegen Bussen machen etc. Und in der Schweiz kollidieren so Ideen häufig mit dem realen Rechtssystem, das nicht standardisiert ist, wo mit irgendwie einzelnen Behördenmitarbeitern zu tun hast. Und ja, da kannst du vielleicht eine tolle Eingabe machen, KI-basiert oder auf Software-basiert, aber nachher kommt die Vernahme und dann hilft dir der Chatbot leider nicht mehr.
Das ist tatsächlich so. Ich glaube, solange sich an diesem System nicht ändert, wird es tatsächlich schwierig. Und ich sehe dort allenfalls auch, wie so die Lücke, der Gap noch sogar weiter aufgeht. Ich stelle mir eine Zeit vor, wo sich Grossunternehmen, wohlhabende Personen eben einen versierten Berater können leisten können, oder? So einen Strategic Legal Advisor, der Recht quasi als Werkzeug sieht, oder? Zum Sachen eben auch durchzusetzen. Und ich sehe vielleicht die Zeit, wo dann der normale Bürger, die Bürgerin halt am Schluss sich muss selber helfen mit Self-Service-Tests, mit Chatbots. Und das passt wirklich nicht ganz zur Situation, wenn wir sie real tatsächlich da aussen haben. Gleichzeitig haben wir, finde ich, auch ein sehr analoges System, oder? Ich denke jetzt nur so an Schlichte und den Friedensrichter, gerade im E-Commerce-Bereich, oder? Muss man sich vorstellen, da kauft man etwas online, alles wird online abgeschlossen. Und wenn es dann darum geht, irgendwie eine Lösung zu finden, ist man dann plötzlich wieder gehalten, persönlich irgendjemandem vorbeizugehen, um da etwas zu lösen. Ja.
Ja, überhaupt Behördentermin. Man ist also da wirklich noch nicht sehr weit. Was natürlich kann sein, ist, dass man auf der Behördenseite oder gerade auf der Justizseite früher oder später gezwungen ist, zu standardisieren. Einfach weil die Menge an Begehren vielleicht zunimmt, jetzt auch mit KI. Ich meine, jetzt kann man über den Inhalt von diesen Begehren so reden, die Laien oder andere Nicht-Fachpersonen verfassen, aber die gibt es zunehmend. Also gibt es zunehmend mehr Eingaben, die so gemacht werden, zum Teil halt dann auch sehr umfangreich, die müssen irgendwie bearbeitet werden, letztlich egal, was drin steht. Also ich kann mir vorstellen, dass von dort her Druck könnte kommen. Und das ist für mich wie noch so das Folgethema beim Zugang zum Recht, Janis. Zugang zum Recht, jetzt haben wir quasi von den rechtssuchenden Personen geredet, aber eben, wir haben ja auch Behörden, Justiz, wir haben aber auch Anwältinnen, Anwälte, Anwaltskanzleien. Und die Differenzierung, die du jetzt beschrieben hast, letztlich auch gemäss den finanziellen Ressourcen, sehe ich auch ein bisschen da. Also, haben doch einen riesen Unterschied, eine Grosskanzlei oder auch ein Unternehmen, zum Beispiel eure Rechtsschutzversicherung, wo sich die Entwicklung leisten von eigenen Tools oder auch etablierte, grosse Tools einkaufen. Dann hast du vielleicht den amtlichen Strafverteidiger. Tiefer Stundensatz, wird nur ein Teil von seiner Arbeit überhaupt bezahlt. Ist zwar völlig engagiert, aber ja, er kann jetzt keine Legal Tech Software entwickeln lassen. Er hat auch nicht die Ressourcen, sich um Compliance zu kümmern. Er ist eh schon am Limit und will primär Menschen helfen. Was machen wir da?
Also da gibt es vielleicht schon ein bisschen Abhilfe. Und zwar, wenn ich jetzt gerade an die Analyse-Tools denke, die es schon auf dem Markt gibt und wo noch mehr werden kommen, wo, ich sage jetzt mal, auch einen Price-Tag haben von ein paar hundert Franken pro Monat, wo sich der eine oder andere auch leisten können. Ich glaube, da gibt es schon ein bisschen technologische Unterstützung als Booster. Und ich sage auch nicht, dass ich jeder ein Tool muss, dass man selber entwickeln oder eine Entwicklungsabteilung. Wir haben das eine Entwicklungsabteilung. Aber ich sehe uns natürlich auf dieser Seite von den Unternehmen, die quasi die Rechte von den Bürgerinnen und Bürgern schützen, oder als Rechtsschutzversicherung. Das ist auch so ein Purpose-Thema bei uns. Viele kommen zum Rechtsschutz, weil sie sagen, ja, da kann ich gerade dem kleinen Mann sozusagen helfen. Ja, dort lassen wir auch unsere Entwicklungen fliessen, oder? Aber ja, es ist ja so. Technologie ist grundsätzlich teuer, Sachen für sich selber zu entwickeln, ist aufwendig, braucht spezifisches Know-how. Und im Moment sehe ich dort für den Einmalbetrieb beim Anwalt oder die kleinste Kanzlei, die ja grundsätzlich auch die Mehrheit der Kanzleien ausmacht bei uns in der Schweiz, oder? Wir haben also viel mehr kleine wie grosse, oder? Dort muss man wahrscheinlich auf so Tools verweisen, die es schon auf dem Markt gibt, könnte aber trotzdem auch eine Unterstützung bieten, gerade wenn man so ein bisschen unter Wasser ist und zeitaufwendige Mandate für wenig Geld muss erledigen.
Wenn wir noch kurz ein bisschen über die Tools reden, vielleicht hast du noch den einen oder anderen guten Tipp, Janis, bei den Tools. Ich würde gerne so ein bisschen unterscheiden zwischen zwei oder drei Kategorien. Manchmal sage ich die grossen allgemeinen Gen-KI-Dienste, also vor allem ChatGPT, Gemini, Claude, vielleicht noch Mistral, wenn wir das europäisches Angebot nutzen. Dann gibt es auch Anbieter, die quasi die Tools verkaufen, quasi so ein Legal Wrapper drumherum machen, aber es läuft auch immer noch das Modell hinten dran, häufig dann über Microsoft Azure Cloud, also aus gewissen Compliance-Gründen. Kann man diskutieren, wie gut denn die ist, aber das. Und dann hat man es andere, die spezialisierten Anbieter, gerade auch in der Schweiz am Markt, häufig Start-ups, eben von den Preisen her sehr unterschiedlich. Was jetzt da teuer ist und was nicht, finde ich auch noch schwierig. Aber wie siehst du so in den Markt jetzt aus Schweizer Sicht? Muss jetzt auch nicht nur der Markt sein für Anwältinnen und Anwälte. Wir haben in der Schweiz kein strenges Anwaltsmonopol, was ich persönlich gut finde. Also es könnte in der Schweiz eben ganz viel natürlich Rechtsberatung anbieten.
Die Schweiz hat ja eigentlich für LegalTech-Anbieter, wenn man so will, ein bisschen komplexer Markt, ein anspruchsvoller Markt, oder? Es ist ein kleiner Rechtsmarkt. Wir haben die drei Sprachen, die man muss berücksichtigen, ausgeprägten Föderalismus und so weiter. Und trotzdem entstehen auch da spannende Unternehmen. In der Tat sind die meisten noch Startups. Wir haben zwei, drei etablierte Player. Ich weiss nicht, ob wir jetzt hier Namen nennen, aber es gibt ein paar, wo man ins Feld führen dürfen. Ja. Da würde ich sagen, meine Legartis ist schon relativ lang mit an Bord für den Bereich Vertragsprüfung, Vertragsanalyse. Casus, ein ganzes Jungsunternehmen, auch in diesem Bereich unterwegs. Wir haben Omnilex, wo mittlerweile bei Recht finden Kanzleien schon näher angeschaut wird. Wir haben ähnlich Jurata zum Beispiel, wo ich auch ganz ein spannendes Unternehmen finde, das da Unterstützung bieten kann, gerade für einen kleinen Laden. Für grössere Läden, jetzt auch einen höheren Price-Tag hat, gibt es Unternehmen wie DeepJudge. Das wird von der Grosskanzlei zum Beispiel genutzt. Und für sehr spezialisierte Anwendungen gibt es zum Beispiel Amaze, geschrieben wie Ameisen, was ich noch recht lustig finde, gell? Die emsige Ameisen. Das sind auch Sachen, die ich auch schon anschauen konnte. ausprobieren. Und ich finde es erstaunlich, wie viel das auf dem Schweizer Markt entsteht, obwohl der Markt so klein ist, oder? Und dann gibt es natürlich die internationalen Tools, ja, vielleicht zum 2-3 zu nennen. Harvey, da erinnern sich die meisten, Harvey Specter oder aus Suits. Ja, was gibt es an Legora, heisst es, glaube ich, noch eins. Ja, also da passiert recht viel und das meiste läuft ja so, dass man einfach eine Lizenzgebühr zahlt, eine Nutzungsgebühr. Und darum, ja, wenn es upfront schon mal ein paar 10'000 Franken kostet, um es zu installieren, ist natürlich das schon ein bisschen eine Herausforderung, gerade für kleinere Anbieter, oder? Aber bei denen, die einfach sagen, ja, du zahlst eine monatliche Fee von 200-300 Franken, ich glaube, da damit kommt man doch auch schon ein bisschen nennen, oder?
Ja, danke für die Namen. Bei uns kann man gerne Namen nennen. Legora gibt es tatsächlich. Die haben mal Leia geheissen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich glaube, der Claim ist so der AI Workspace for the Legal Profession oder irgend so etwas. Genau, kann man anschauen. Tue ich dir schon das dann auch gerne noch verlinken. Ja, gerne mal anschauen bei diesen Angeboten. Für mich ist dort übrigens immer so ein Kriterium. Ich persönlich sehe gerne direkt den Preis, also was es kostet. Das kann gerne Angebote geben, die keinen fixen Preis haben, wo steht oder Callas oder so. Aber ich finde es eigentlich immer ein wichtiges Kriterium, dass es definierte Leistungen zum definierten Preis gibt. Und für das Ausprobieren finde ich immer noch praktisch, wenn man es genug lang kann ausprobieren kann. Ich meine, häufig sind es ja 2 Wochen oder so. Für mich persönlich zumindest langt das nicht. Rein vom eigenen Zeitbudget, das ich habe, um so Dienst auszuprobieren oder um ein bisschen Gespür dafür zu bekommen oder mal einen kleinen Fall können durchspielen. Also da gibt es auch noch grosse Unterschiede in der Schweiz. Und was halt immer ein Nachteil ist bei dieser Startup-Szene, wenn wir ehrlich sind, viele von denen suchen den Exit. Und den findet es dann vielleicht auch. Das ist nicht für Gründerinnen und Gründer, im Idealfall finanziell. Für die Nutzerinnen und Nutzer ist es dann häufig weniger nett. Und das andere ist natürlich auch eine Startup-Realität. Es überlebt einfach schlicht nicht all. Also dort finde ich, muss man auch die Balance finden aus Nutzersicht. Was tun wir jetzt ausprobieren, was tun wir investieren? Es ist ja nicht nur Geld, sondern eben auch Zeit und so weiter und so fort.
Da bin ich ganz bei dir. Das ist tatsächlich so. Und die Gefahr, das ist eine reale Gefahr, dass es das Unternehmen halt in 2 Jahren nicht mehr gibt oder dass es verkauft wird und nochmal neu aufgestellt wird. Das ist natürlich gar nicht so lustig für den Nutzer. Vor allem, wenn es dann irgendwann wieder einen Bruch gibt. Ja.
Johannes, die Zeit geht super schnell vorbei. Ich schlage vor, wir gehen zum Endspurt über und vielleicht willst du eine Prognose riskieren. Wir haben jetzt vor 2,5 Jahren das letzte Mal über LegalTech geredet. Dort war KI noch viel weniger das Thema gewesen. Jetzt ist KI das grosse Thema. Was denkst du, über was reden wir in 2,5 Jahren?
Ich hoffe, dass wir nicht mehr über KI reden. Ich rede tagtäglich darüber. Ich habe es schon fast beim Hören. Aber ich habe so die leise Hoffnung, dass wir, ich würde sagen, so in, ja, vielleicht in 2,5 Jahren noch einmal, aber dann in 5 Jahren, dass man in 5 Jahren nicht mehr über KI redet, sondern dass KI einfach ein integraler Bestandteil ist von praktisch jeder Softwarelösung, oder? Und dass man vielleicht über neue Lösungen, über neue Ideen, über einen neuen Approach vielleicht für den Zugang zum Recht können reden. Aber vielleicht tut sich da noch etwas und wir müssen nicht mehr über AI reden. Meine Prognose wird nämlich sein, dass wir spätestens in 10 Jahren nicht nur neue Rollenprofile werden sehen im Rechtsmarkt, bei den Berufen, neue Berufsprofile, sondern dass man auch immer über AI muss reden. Dass es aber schon klar und selbstverständlich ist, dass man mit solchen Tools arbeitet. Dass es so natürlich ist, wie man heute Elektrizität und das Internet nutzt, dass man das nicht gesondert muss diskutieren. Dass man aber ganz spannende neue Lösungsansätze werden sehen, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Ich will nicht vergessen, ChatGPT ist doch erst noch nicht so alt, immer noch junges Blümchen. Und wenn wir so 5 oder 10 Jahre in Zukunft schauen, dann wird noch einiges passieren. Und ich würde mich freuen, mit dir nochmal darüber zu reden. Von mir sind 2,5, spätestens aber in 5 Jahren.
Ja, schauen wir. Wisst ihr gar nicht, vielleicht gibt es OpenAI, ChatGPT, 2,5 Jahre gar nicht mehr. Wir sehen es. Johannes, vielen Dank für den einmal mehr spannenden Austausch.
Danke dir. Schönen Tag. Tschüss, Martin.
Haben dir Datenschutzplauderei gefallen? Wir freuen uns über deine Bewertung, deinen Kommentar oder deine Rückmeldung.